Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen als Wort zum heutigen Karfreitag Lukas 23 lesen, die Verse 32 bis 43. Lukas 23, 32 bis 43. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn sie dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, jedes Evangelium hat einen Bericht von der Kreuzigung Jesu. Das kann uns nicht überraschen. Wir hatten am letzten Sonntag, am Palmsonntag festgestellt, die Kreuzigung, das stellvertretende Sterben für unsere Sünden, war letztlich der einzige Grund, weshalb Jesus in diese Welt gekommen ist. Das Wort vom Kreuz ist die christliche Botschaft schlechthin. Denn hier am Kreuz wird das Heil der Welt vollbracht. Klar, dass jedes Evangelium über dieses zentrale und wichtigste Ereignis berichtet. Und im Prinzip, man sieht, auch wenn sie manche Einzelheiten nur ganz kurz erwähnen, die Evangelien legen mehr oder weniger alle Wert darauf, alle wichtigen Details wenigstens irgendwo kurz erwähnt zu haben. Allerdings, und dann sehen wir Unterschiede, heben die Evangelien dann jeweils verschiedene Einzelheiten hervor. Matthäus und Markus berichten zum Beispiel sehr breit über den Spott der hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten unter dem Kreuz. Ihnen ist es wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass es gerade die jüdische Führungsschicht war, die eigentlich geistliche Verantwortung für das Volk tragen, die bis zum Schluss Jesus ablehnen und verspotten. Johannes wiederum berichtet ausführlicher über den Streit um die Kreuzestafel. Das ist ziemlich sicher das Originalteil von der Kaiserin Mutter Helena im 4. Jahrhundert gefundene. Wir wissen drum: Schreibe nicht, kamen sie zum Pilatus, der König der Juden, sondern schreibe, dass er behauptet hat, er sei der König der Juden. Und wir kennen die Antwort des Pilatus: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Soweit das Besondere am Bericht des Johannes. Was aber ist das Besondere am Bericht des Lukas? Ist es jemand präsent? Jesus wird zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Zwar erwähnen auch alle anderen drei Evangelien diese beiden Verbrecher. Johannes erwähnt sie ohne jeden weiteren Kommentar, Matthäus und Markus nur mit dem kurzen Vermerk, und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Lukas ist der Einzige, der jetzt genauer von diesen beiden Männern berichtet. Zunächst ist schon die Tatsache wichtig, dass Jesus zwischen diesen beiden Männern gekreuzigt wird. Bei Gott geschieht ja nichts, gar nichts von ungefähr. Jesus musste, hatten wir am letzten Sonntag, musste auf einem Esel in Jerusalem einziehen. So war es vom Propheten Zacharia vorhergesagt. Jesus muss zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt werden, mindestens überhaupt zwischen Verbrechern. Warum? Damit auch in seiner letzten entscheidenden Stunde noch einmal sein Auftrag sichtbar hervorgehoben wird. Es ist nicht nur Verkündigung, es ist sichtbar in der Kreuzesszene vor allen Augen der Welt dargestellt, was wir miteinander in der Lesung Jesaja 53 gehört haben, Vers 12, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet. Deshalb muss er zwischen den Übeltätern hängen, einer zur Rechten, einer zur Linken, damit alle Welt sieht, er ist den Übeltätern gleichgerechnet, genau wie es Prophet Jesaja gesagt hat. Und für die Übeltäter gebeten. Für die Übeltäter betet Jesus, Vers 34, Lukas, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da bittet er nicht für die Übeltäter neben ihm, sondern unter ihm, unter seinem Kreuz, für die, die ihn mit gefälschten Zeugenaussagen an die Römer ausgeliefert haben. Für uns ist heute der andere Teil der Prophetie von größerer Bedeutung, dass er den Übeltätern gleichgerechnet ist. Das beginnt ja schon mit der Taufe Jesu. Dazu ließ er sich taufen, um sich unter unsere Schuld zu beugen. Schon in der Taufe hat Jesus unsere Schuld auf sich genommen. Denn die Taufe des Johannes ist ja eine Bußtaufe zur Vergebung der Sünden. Genauso definiert es die Bibel. Und Johannes der Täufer hatte völlig recht, als er zunächst mal fragt, wozu soll ich dich taufen? Du bist doch ohne Sünde. Johannes hat mitgedacht, nur nicht weit genug. Eigentlich hätte er selber draufkommen können. Er hatte das nötige Vorwissen, er bezeugt sie ja selber. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Also eigentlich hätte es ihm dann klar sein können, aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer, wenn man das Ganze alles schon weiß. Da in der Taufe nimmt das Lamm Gottes die Sünde der Welt auf sich. Und so wird er für uns schon durch die Taufe unser Stellvertreter zum Übeltäter schlechthin. Zu dem einen Übeltäter, auf den Gott die Schuld aller anderen Übeltäter geladen hat. Zu dem einen Übeltäter, der den Zorn Gottes für alle anderen Übeltäter tragen wird. Und als solcher wird er nun zusammen mit diesen beiden Verbrechern gekreuzigt. Wahrscheinlich waren es Mörder, Aufrührer, Terroristen. Und ich musste heute Morgen noch denken, wahrscheinlich hat auch das seinen Sinn, dass es Aufrührer sind. Denn im Grunde genommen muss ja Jesus den Aufruhr der Menschheit gegen den Schöpfer am Kreuz tragen. Mitten zwischen diese beiden wird er gehängt. Und Gott macht deutlich, da gehört er hin, dieser Jesus von Nazareth, mitten unter die Sünder. Nicht, weil er selbst ein Sünder wäre, das ist ja das Gewaltige. Dort hängt der Reine, der Fehlerfreie, der einzige Mensch, der je ohne Sünde gelebt hat. Wegen meiner Sünde hängt er dort. Für mich ist er zum Sünder gemacht. Nicht nur für mich, für uns, auch für diese beiden, die mit ihm gekreuzigt werden. Das wissen die von Anfang an aber nicht. Auch sie verspotten Jesus. Matthäus, Markus berichten, und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Es kann eine zusammenfassende und verkürzte Aussage sein. Vielleicht hat tatsächlich nur einer geschmäht und Matthäus und Markus gehen auf diese Einzelheit nicht ein, differenzierend. Könnte durchaus sein, weil es in ihrem weiteren Bericht keine Rolle spielt. Ich persönlich halte es aber für wahrscheinlicher, dass tatsächlich beide zu Anfang Jesus verhöhnt haben. Sie hingen ja von der dritten bis zur sechsten Stunde, von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags, high noon, an den Kreuzen nebeneinander, Jesus mitten unter ihnen. Und Jesus hatte viel Spott zu ertragen in diesen Stunden. Die Obersten, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Mitglieder des Hohen Rats samt dem Volk spotteten. Andern hat er geholfen. Jetzt soll er sich doch selber helfen. Und da stimmt mindestens einer der Übeltäter mit ein. Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Der will wahrscheinlich weniger ein Christuszeugnis erleben, der will darunter und uns. Und mitten in all dem begreift irgendwann der eine von diesen beiden, dieser Jesus von Nazareth, der ist nicht wie wir. Wie kommt er zum Glauben? Das ist ja immer wieder die spannende Frage, wie kommen Menschen zum Glauben? Viele meinen und sagen es auch, ja, wenn ich damals gelebt hätte, wenn ich mit Jesus durchs Land gezogen wäre, wenn ich seine Worte gehört, aus eigenem Mund, vor allem seine Zeichen und Wunder gesehen hätte, wenn ich mit dabei gewesen wäre auf dem Berg der Verklärung, ja, dann hätte ich auch geglaubt, dann ist ja auch kein Problem. Aber heute kann man das alles nur noch in einem Buch lesen. Und ob das stimmt, wer kann das schon mit Gewissheit sagen? Ist dieser Gedanke richtig? Ist da was dran? Muss man 3 Jahre mit Jesus gelebt haben, um glauben zu können? Muss man Gottes Wort aus seinem Mund gehört haben? Muss man seine Wunder mit eigenen Augen gesehen haben? Schauen wir auf den sogenannten ungläubigen Thomas. Der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Der saß 3 Jahre in der ersten Reihe. Er hat 3 Jahre die Worte Jesu gehört. Er hat 3 Jahre die Wunder gesehen, war bei den Heilungen dabei. Er hatte mitgestaunt wenige Tage zuvor, als Lazarus am 4. Tag nach seinem Tod aus der Grabeshöhle kommt. Aber er glaubte nicht. Wie entsteht Glauben? Beim Übeltäter am Kreuz sehen wir's. Eben hing er noch am Kreuz und spottete mit den anderen. Und dann kommt der große Umschwung in seinem Leben. Er erkennt, der Mann da neben mir, der wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt ist, der ist nicht wie wir. Der ist ein Mann Gottes. Der hängt unschuldig am Kreuz. Der kommt aus der Welt Gottes und der geht jetzt wieder in die Welt Gottes zurück. Und da will ich auch hin. Und er sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da sehen wir, da ist schon die ganze wesentliche Erkenntnis da. Herr, wenn du in dein Reich kommst. Er weiß, dass es nicht einfach nur ein fremdes Reich des Vaters ist, in das Jesus geht. Es ist sein Reich. Es ist der Herr, der neben ihm hängt. Und wir sehen da ganz klar den Weg zum Heil. Der erste Schritt ist die Erkenntnis der Sünde. Er erkennt sie nicht nur, er bekennt seine Sünde öffentlich am Kreuz. Er sagt vor aller Leute Ohren zu seinem Kollegen da 2 Kreuze weiter, wir hängen hier mit Recht. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Liebe Geschwister, das ist an dieser Stelle von ganz großer Bedeutung. Er jammert nicht. Er verharmlost vor allem nicht. Jesus, ich häng da ganz zu Unrecht, die haben maßlos übertrieben. So schlecht bin ich in Wirklichkeit gar nicht. Leg doch beim Vater ein gutes Wort für mich ein. Für das bisschen Schuld meines Lebens, wenn er da ein Auge zudrückt, dann reicht's schon. Nein, er bekennt ohne Umschweife. Ich hänge hier zurecht. Ich bin schuldig. Und niemand kann wirklich zu Jesus kommen, wenn er das nicht erkennt und bekennt. Ich bin schuldig. Ich müsste da zurecht hängen. Aber wie kommt es dann, dass er Jesus als seinen Heiland erkennt? Woran hat er das erkannt? Gesehen hat er es nicht. Er hat kein Wunder Jesu miterlebt. Er stand nicht mit am Grab des Lazarus. Er war nicht mit auf dem Berg der Verklärung. Was sieht er? Einen sterbenden Menschen, verachtet, verspottet, schmerzverkrümmt am Kreuz hängend. Dem geht's keinen Deut besser als ihm selber. Von Messias, von Wunder, von Gottessohn, von Macht, von Herrlichkeit, keine Spur. Und doch ist auf einmal der Glaube da bis zum Bekenntnis und der Bitte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ohne Sehen, ohne Wunder kommt er zum Glauben mitten im Leiden. In dieser Situation zum Glauben zu kommen, liebe Geschwister, das ist menschlich betrachtet ganz unwahrscheinlich bis völlig unvorstellbar. Denn was er sieht, das ist ja einer, den Gott verlassen hat. Er sieht einen ganz erbärmlich am Kreuz hängen, leiden und sterben. Aber Gott öffnet ihm die Augen. Gott schenkt ihm Glauben. Das ist auch für uns so wichtig, dass wir sehen, Glauben ist allein ein Geschenk Gottes. Wie gern würden wir es unseren Kindern und Enkeln, unseren Geschwistern und Eltern, unseren Freunden und Verwandten eintrichtern oder wenigstens löffelweise verabreichen, dass sie es doch endlich begreifen, wer Jesus ist, was er für sie getan hat. Damit sie das Heil ihres Lebens nicht verpassen, damit sie nicht ohne Jesus in dieser Welt leben müssen, damit sie nicht ewig verloren gehen. Aber wir können nur bezeugen und beten, Herr, wirke du. Und dann dürfen wir das Wunder erleben, dass Gott Glauben schenkt. Das Wunder. Mich hat das am letzten Sonntag sehr berührt, als Bruder Quiring aus Notzingen berichtet hat, wie er mit seiner Frau zum Glauben kam. Er hat mir am Tisch dann persönlich noch ein paar Einzelheiten berichtet, die hatte ich damals entweder gar nicht mitbekommen oder schon wieder vergessen. Er hat erzählt, er war schon einige Zeit vor der Evangelisation im Gottesdienst gewesen. Und ich hatte darüber gepredigt, was nötig ist, damit man vor Gott bestehen kann. Und offensichtlich hatte ich gesagt, 40 Jahre singen im Kirchenchor reicht nicht. Jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen reicht nicht. Regelmäßig die Bibel lesen reicht nicht. Und da hat er sich furchtbar aufgeregt und gedacht, der weiß doch selber nicht, was er will. Wenn 40 Jahre Kirchenchor, jeden Sonntag Gottesdienst und viel Bibel lesen nicht reichen, um vor Gott zu bestehen, was soll dann reichen? Zu dem Spinner gehe ich nicht mehr in den Gottesdienst. Die Antwort, was allein reicht, um vor Gott bestehen zu können, hat er gar nicht gehört. Der Teufel hat ihm die Ohren zugehalten. Und dann kam Gottes Stunde, wahrscheinlich kaum ein Jahr später. Da hat er berichtet, während der Evangelisation hat er samt seiner Frau die Kurve noch nicht gekriegt. Es war eine Unruhe in seinem Herzen. Und während der Gemeindefreizeit kurze Zeit später auch nicht. Und dann stehen sie beide am Auto und wollen nach Hause fahren. Die Freizeit ist vorbei, aber sie wissen, so können wir nicht weg. Wir können nicht nach Hause fahren, ohne die Sache mit Jesus klar gemacht zu haben. Da war die Hand Gottes auf ihrem Leben und hat gesagt, jetzt ist deine Stunde gekommen. Und liebe Geschwister, das ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich tun können. Gott bitten, dass er den Menschen, für die wir beten, eine heilsame Unruhe in ihr Herz legt. Dass sie der Tatsache nicht mehr ausweichen können. So kann es mit meinem Leben nicht mehr weitergehen. Ich brauche Vergebung, ich brauche Heil, ich brauche Jesus. Und ich will ihm heute nicht mehr davonlaufen. Ich will diese Stunde nicht verstreichen lassen, ohne die Sache mit Jesus festgemacht zu haben. Aber wir sehen eben, nur Gott selber kann durch seinen Geist diesen Moment herbeiführen. Und dann allerdings dürfen wir erleben, dass Gott Gnade zur Umkehr schenkt. Auch da, wo wir die Hoffnung schon längst aufgegeben haben. Da, wo die Uhr eigentlich schon abgelaufen ist. Es war vor etlichen Jahren, wenige Wochen bevor ich das letzte Mal über diesen Text gepredigt habe, beziehungsweise Wochen bis Monate. Ich war über Weihnachten, an den Weihnachtsfeiertagen ins Krankenhaus gerufen worden zu einer alten Dame. Es war dringend. Die Ärzte rechneten nicht damit, dass die Frau die Nacht überlebt. Und die Tochter, eine gläubige Frau, hatte angefragt, ob ich auch während der Weihnachtsfeiertage dringender halber kommen könnte. Die Mutter hatte sich bisher dem Evangelium gegenüber verschlossen gezeigt. Das war wohl die letzte Chance. So bin ich hin, habe mit ihr über Jesus geredet. darüber, dass sie bald vor ihrem Schöpfer und Richter stehen wird. Ich habe sie gefragt, ob sie das weiß, ob sie darauf vorbereitet ist. Sprechen konnte sie nicht mehr. Sie konnte nur noch mit dem Kopf ein schwaches Signal geben, ob ja oder nein. Und ihre Reaktion war ein harter, ablehnender Blick, manchmal ein leichtes Schulterzucken. Da lag ein Mensch, der 80 Jahre lang vor Gott davongelaufen war, der 80 Jahre lang sein Herz vor dem Heiland verschlossen hatte und seine eigenen Wege gegangen war. Und ich musste nach einer Weile auch wieder gehen. Es war nichts zu machen. Vorher habe ich natürlich gebetet, habe mich draußen noch mit der Tochter unterhalten, sie war traurig. Aber dann hat die Mutter diese Nacht überlebt. Sie wurde nach einiger Zeit ins Hospiz verlegt, immer noch schwer krank. Und ich habe sie dort wieder besucht. Und dem Inhalt nach habe ich genau das gleiche Gespräch geführt wie einige Wochen vorher im Krankenhaus. Sie hat sich auch daran noch erinnert. Und dann kam für mich die große Überraschung. Auf all die gleichen Fragen, die sie wenige Wochen vorher mit einem Schulterzucken oder mit einem harten, ablehnenden Blick beantwortet hat, kam jetzt ein klares Ja. Ja, sie weiß, dass Jesus der Heiland ist, ihr Heiland. Ja, sie ist darauf vorbereitet, vor ihren Schöpfer und Richter zu treten. Und dann starb sie. Wir sehen ja nicht in das Herz eines Menschen. Aber soweit das von außen zu beurteilen war, musste man sagen, diese Frau ist in den letzten 2-3 Wochen ihres Lebens zum Glauben gekommen. Zu einem Zeitpunkt, als ihre Zeit eigentlich schon abgelaufen war. Sie hätte schon 3-4 Wochen vorher sterben müssen. Aber Gott hat ihr eine Gnadenfrist, man muss schon sagen eine Galgenfrist geschenkt. Da war ein Mensch schnurgerade auf dem Weg in die Hölle. Und dann greift Gott ein. Da wird ein Mensch von der Pforte der Hölle weggerettet und heimgeholt ins Reich Gottes. Liebe Geschwister, es ist schon atemberaubend, miterleben zu dürfen, wie Gott so handelt, wie Gott so Glauben und Umkehr schenkt. So wie beim Schächer am Kreuz. Wir sehen da einen Verbrecher, dessen Zeit abgelaufen ist. Einen, für den sie in der Hölle gerade schon extra eine Portion Briketts dazugelegt haben. Für den haben sie schon den roten Teppich aufgerollt. Empfangskomitee steht schon bereit. Aber es kommt ganz anders. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Von den Pforten der Hölle weg in den Himmel gerettet. Rettung für hoffnungslose Fälle, habe ich deshalb die Predigt überschrieben. Rettung für hoffnungslose Fälle. Dass wir doch auch zu den Sündern gehören, die sich retten lassen. Und wir müssen ja nicht auf die allerletzte Galgenfrist, die uns Gott vielleicht noch gibt, wenn unsere Zeit schon abgelaufen ist, spekulieren. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Herr, lasst die Herzen nicht zur Ruhe kommen. Nicht am besten erst auf dem Sterbebett, sondern heute schon. Und liebe Geschwister, dass wir nicht die Hoffnung verlieren, weiter für die zu beten, bei denen wir vielleicht schon vor 10 Jahren aufhören wollten, uns vielleicht sogar auch schon getan haben. Gott rettet Sünder, hoffnungslose Fälle, wenn es sein muss, noch im Augenblick des Sterbens. Wir haben einen großen Gott, einen gnädigen Gott. Amen.